Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Unser Thema: der Journalismus, der sich mit Kultur befasst, Kultur und die Berichterstattung dazu, die waren seit jeher eng miteinander verbunden. Und heute, diese Frage stellt sich, wie soll sich das kulturaffine Publikum über das informieren, was geschieht, was man gerne sehen oder hören möchte und wo vor allem? Das wollen wir heute mit meinen Gästen besprechen. Diese sind Rebecca Schnieder, Autorin, Dramatikerin und Kulturveranstalterin. Und dann Vera Zatti, Seitenkulturredaktorin. Und Johannes Sieber, Kulturunternehmer und Politiker der grünliberalen Partei, Mitglied des Großen Rates in Basel. Ich habe etwas behauptet. Im Kulturjournalismus geht es nicht wahnsinnig gut. Jetzt möchte ich mal in die Runde gehen und fragen, erlebt ihr das auch so? Fangen wir mal bei dir an, Rebecca.
Ob ich das auch so erlebe, dass Kulturjournalismus kränkelt, ja? Mhm. Kann man schon einen Punkt machen, ja.
Mhm. Kurze Aussage und bündig.
Also du hast mich ja heute als Politiker auch eingeladen und in der Politik sagt man dann oft, es gibt Handlungsbedarf. Und das würde ich sehr wohl so sagen, aus verschiedenen Gründen, nicht nur im Kulturjournalismus, sondern im Journalismus allgemein. Gibt es Handlungsbedarf. Mhm. Das mal zum Start.
Vera?
Ich würde dem auch zustimmen. Und ein solcher Handlungsbedarf ist vielleicht auch meine Stelle, der Kulturnewsletter von Seiten, einem regionalen Magazin, der extra geschaffen wurde, eben um dem Kulturjournalismus ein neues Format zu geben.
Warum geht es in dem Kulturjournalismus nicht so wahnsinnig gut? Der Patient hat jetzt ein bisschen Temperatur oder ein bisschen mehr Temperatur, das wissen wir noch nicht ganz. Warum denn?
Ja, ich denke, das Konkurrenzangebot ist einfach sehr groß. Der Kulturjournalismus konkurriert mit einem ganz großen Angebot an Beiträgen, wo man klicken kann und sich informieren kann. Also das Aufmerksamkeitsfeld muss der Kulturjournalismus mit ganz vielen anderen Dingen teilen, die vielleicht so sehr wie die Clickbaits einfach leichter zu konsumieren sind und weniger Konzentration und Aufwand erfordern beim Konsumieren.
Also leichter konsumierbare Inhalte, genau. Von jemand anderem produziert wird als die herkömmlichen Mittel. Da kommen wir noch drauf, ob das wirklich auch ein Nachteil ist. Aber
ich glaube, es gibt unterschiedliche Antworten, je nachdem, um welche Art von Berichterstattung es geht. Also da hat Vera jetzt konkret auch auf die Online-Berichterstattung Bezug genommen. Ich glaube, wenn es auch um die Vertretung von oder die Thematik von Kultur in den Printmedien geht, sind da ganz banal die Sparmaßnahmen, die natürlich auch wiederum verbunden sind mit der Verlagerung in online, mit auch Gratisangeboten, was Informationen anbelangt, dass die Leserschaft wegfällt. Da, glaube ich, ist die Frage der Finanzierung auch ein Grund oder der nicht vorhandenen finanziellen Möglichkeiten, das aufrechtzuerhalten, wie ich finde, das geschehen sollte, eine Antwort.
Würde ich auch so sehen. Nochmals, es ist nicht nur im Kulturjournalismus so, dass die Aufmerksamkeit ein Problem ist, wie auch die Finanzierbarkeit. Die Werbeeinnahmen für die Medienhäuser, die sind auf Portale abgewandert. Die sind nicht mehr in Inseraten greifbar für die Medienhäuser, sondern gehen zu Meta und Google. Und damit fällt die Finanzierung weg. Und die Inhalte, also Journalismus generell, hat sich noch nie wirklich selber finanziert. Der wurde ermöglicht durch Werbung und die fällt halt weg. Und dazu kommt die Aufmerksamkeitsgeschichte, also die Medienkrise. Die manifestiert sich ja in verschiedener Hinsicht. Also, dass man überhaupt noch die Aufmerksamkeit der LeserInnen erreicht, wird ein zunehmendes Problem, weil halt TikTok und andere Social-Media-Portale die Aufmerksamkeit ganz anders adressieren, als das vor weniger Zeit noch der Fall war.
Eben genau diese Geschichte mit der Aufmerksamkeit, da möchte ich nachher auch noch drauf zu sprechen kommen. Es gibt ja aber auch ganz verschiedene Formen von Kulturjournalismus und da würde ich zuerst mal gerne hingehen. Also es bedient ja auch ganz verschiedene Bedürfnisse, wenn man so will. Also einerseits gibt es mal die Agenda. Das kann man ja online relativ gut erledigen.
Ja, das generiert eine gewisse Aufmerksamkeit, aber ich glaube, Kulturjournalismus hat neben dieser natürlich auch wichtigen Aufgabe von Aufmerksamkeit zu generieren oder auf Sachen hinzuweisen und damit auch eben dem möglichen Publikum Orientierung zu bieten, ja eigentlich eine, ich werde jetzt nicht sagen viel wichtigere, aber andere auch sehr wichtige Aufgabe. Und das ist, finde ich, eine, das ist vielleicht ein bisschen hoch gesagt, aber eine gesellschaftliche und eine demokratische tatsächlich. Also da geht es um Diskurse, die Kulturjournalismus auch leisten kann, soll, muss. Und das kann man ja dann nun in einer, einfach so einer Auslagerung in, ja, Online-Agenda, das fällt ja dann weg. Also das ist nur ein Teil, finde ich, von Aufmerksamkeit, was Kulturjournalismus macht, aber nicht mal unbedingt nur die wichtigste, glaube ich.
Ja, ich würde dem auch zustimmen. Die Agenda ist ja einfach ein breites Spektrum an Veranstaltungen, das präsentiert wird. Man kann selbstständig auswählen, es ist aber nicht kuratiert und es ist auch kein Kommentar und keine Vermittlung, die Agenda da bietet.
Das ist so.
Und dennoch ist die Agenda natürlich sehr wichtig, weil sie die Vielfalt einer Kulturstadt auch transportiert und sichtbar macht. Und wenn die wegfällt, dann wird der Informationsfluss stärker in die direkten Kontakte gehen. Also die Häuser müssen selber ihre Bubble bedienen und tun das natürlich auch wiederum über die Kanäle, die ihnen zur Verfügung stehen. Aber wenn man die Möglichkeit nicht hat, diese Bubble zu bedienen, wenn man die Gelder nicht hat, dann geht man unter, dann findet man einfach nicht mehr statt. Man ist nicht mehr Teil einer Kulturstadt und profitiert neben dem großen Theater oder der Oper irgendwo auch noch sichtbar zu sein, sondern man findet nicht mehr statt. Und damit mit all den Konsequenzen für Publikumsströme und wiederum die hochgelobte Selbstfinanzierung, die nimmt dann natürlich auch ab.
Also die ist ja oft mal oder meistens ja eh nicht gegeben, diese Selbstfinanzierung. Also ich glaube, da kann man nicht grundsätzlich von ausgehen, dass das so ist oder wichtig ist. Aber was natürlich passiert, das eine ist, dass man diese Kontakte bedienen muss, wenn man sie dann hat. Aber vor allem wird die Aufmerksamkeit, die generiert werden muss, um ein Publikum zu gewinnen, plötzlich kostspielig, weil man das ausgleichen muss, was vielleicht früher an mit einer Berichterstattung, einer Vorschau, einer Kritik über ein Konzert, einen Theaterabend geleistet wurde, muss man jetzt ausgleichen als Kulturveranstaltende. Und das ist dann sehr schnell kostspielig. Und es gibt auch nicht sehr viele, das ist jetzt eben das genannte Seiten der Kulturnewsletter, ein dankbares neues Instrument dafür. Aber es gibt ja auch nicht so viele, die man dann nutzen könnte, um das wirkungsgleich zu ersetzen. Zumindest auf jeden Fall nicht gratis.
Ich habe einfach diesen seltsamen Moment erlebt, in dem ich am Konzert gestanden bin, in Basel jetzt, wo Johannes und ich leben. Und da waren irgendwie 23 Nasen anwesend. Und wie ich nachher irgendwie in meiner Bubble mal rumgefragt habe, warum die alle nicht da waren, haben sie gesagt, wir wussten gar nicht, dass es das überhaupt existiert. Es ist nur eine gewisse Hilflosigkeit seitens des Publikums. Ja, wo soll ich denn hingucken? Oder muss ich jetzt 30 verschiedene Newsletters abonnieren, damit ich weiß, was läuft in der Stadt?
Ja, für das gäbe es ja eben eine Agenda, die alle diese Angebote präsentiert und wo man filtern kann und zugreifen kann, was dann eben dem Nutzer oder Nutzerin abnimmt, jeden einzelnen Kanal zu checken, jedes einzelne Kulturhaus zu checken, sondern gesammelt einfach zu filtern, was man will. Das schafft Sichtbarkeit eben auch für gerade kleinere Veranstalter, dass da eben mehr Leute erreicht werden können als nur die 20 Nasen.
Und ist damit auch, finde ich, ein Dienst eben an einer breiten und vielfältigen Gesellschaft, weil so idealerweise ein Format alles abbildet und damit auch ja alle Interessen bedient, weil man und man findet sich damit seinem Interesse an Kulturhappenings.
Aber wenn jetzt du ein neues Stück inszenierst oder selber geschrieben hast oder so und du möchtest das unter die Leute bringen, was machst du dann? An wen wendest du dich?
Also natürlich ist es weiterhin ein Versuch, die idealerweise dann auch persönlichen Kontakte, die man hat, zu den lokalen Medien zu nutzen, anzuschreiben. Man macht es immer noch, diese Medienmitteilungen und Einladungen. Aber also ich rechne immer schon damit, dass da eigentlich niemand kommt. also das versuchen wir schon weiterhin, auch um zu zeigen, hey, das ist für uns auch wichtig oder wir würden das auch sehr schätzen, wenn in diesem und diesem Medium darüber das verhandelt wird, wie auch immer, sei es eine Vorschau, Kritik, also überhaupt das Platz findet. Und dann ist es, sind es halt vor allem dann auch Ausweichmöglichkeiten auf bezahlte Werbemaßnahmen, wie kleine Inserate schalten oder eben dankbarweise dann diesen Newslettern halt, wo man weiß, die wenigstens, also dieser vorher genannte Kulturnewsletter spezifisch, dass der dann auch direkt zum Publikum findet. Aber man muss ausweichen auf einerseits bezahlte Formen oder dann eben die eigenen Kontakte immer wieder, den eigenen Status und kommt und das ist ermüdend und das kann ja auch nicht ein professionelles Marketing sein.
Du hast schon das Mikrofon gehoben, Johannes. Wolltest du noch was anführen?
Ja, also ich glaube, dass, wie gesagt, wir sind noch ein bisschen bei der Agenda und die Bedeutung dieser Agenda und ich glaube, dass sie die Vielfalt aufzeigt und dass halt die kleinen Produktionen davon profitieren, wenn sie neben den großen auch sichtbar sind. Das ist, denke ich, sehr wichtig. Und was sagst du?
Ich wollte gerade auf dieses zu sprechen kommen, oder dieses Verhältnis zwischen Großen und Kleinen.
Dann mach mal.
Ob man da nicht irgendwie sich ein bisschen hilflos vorkommt, weil die Großen haben die Aufmerksamkeit, ja, meistens schon. Da gucke ich jetzt dich an, Rebecca, als Kulturveranstalterin.
Ja, also ich finde jetzt in der Berichterstattung, wie ich sie wahrnehme, vor allem hier in der Region, sehe ich jetzt da kein Unverhältnis in, was zum Beispiel vom Konzerttheater, dem Stadttheater hier besprochen wird und was von der freien Szene oder ein Konzert von einer kleinen Produktion zum Tonhallenkonzert. Mhm. Was sie natürlich haben, die, sage ich jetzt mal, größeren Player, ist mehr Geld und darum mehr Sichtbarkeit, weil sie dann eben außerhalb der Kulturberichterstattung für Aufmerksamkeit sorgen können.
Das finde ich einen wichtigen Punkt, dass sie das erstens können und auch machen. Und ich finde es kulturpolitisch interessant, dass eigentlich die großen Häuser nicht nur staatliches Geld bekommen, um Kultur zu produzieren, also in die Kulturproduktion investieren zu können, sondern auch in die Vermittlung. Die wird auch immer wichtiger und die hat eigentlich auch eine gute politische Lobby, diese Vermittlung, weil zumindest in Basel-Stadt wissen wir, dass die Gesellschaft diverser wird, dass die Vermittlung aufwendiger wird und wichtiger wird. Und erstaunlicherweise ist es kulturpolitisch kein Problem, großen Häusern Geld für die Vermittlung zu geben, aber damit bekommt die Institution auch viel mehr Deutungshoheit über was sie tut. Also sie tut und sie berichtet darüber, was sie tut und sie erzählt, warum das gut ist. Aber auf der anderen Seite fällt der Kulturjournalismus weg, der sagt, das stimmt gar nicht. Das ist nicht gut, was du tust. Und dafür staatliches Geld auszugeben, das ist irgendwie ein Problem. Und ich glaube, das zeigt ein bisschen die Schwierigkeit, kulturpolitisch, aber auch medienpolitisch, wo wir stehen, dass eigentlich die Deutungshoheit im Kulturschaffen und die Vermittlung des Kulturschaffens immer einseitiger wird. Und da spreche ich natürlich jetzt nicht für Kulturinstitutionen und ich möchte natürlich auch nicht den Kulturinstitutionen die Gelder wegnehmen für die Vermittlung. Die ist wichtig, aber auf der anderen Seite braucht es halt auch die unabhängige Einordnung von dem, was eine Kulturinstitution tut. Und das ist die Aufgabe des Kulturjournalismus.
Ich will da bloß als, glaube ich, Verständnisfrage zurückfragen, was verstehst du jetzt in diesem Diskussionspunkt unter Vermittlung?
Eine sehr gute Frage. Die Vermittlung ist jetzt im Kanton Basel-Stadt im Kulturfördergesetz geregelt. Wir haben einen Paragraphen, der die Vermittlung möglich macht. Die Vermittlung wird von der Regierung im Kanton Basel-Stadt nicht als Journalismus verstanden. Also die Vermittlung bedeutet, die Kulturproduktion, die Häuser sollen ihre Produktionen ans Publikum vermitteln. Sie sollen verständlich machen, was sie tun. So. Meiner Meinung nach könnte man unter diesem Artikel gerade so gut auch den Kulturjournalismus fördern, weil Kulturjournalismus ist auch Vermittlung. Es ist einfach unabhängige Vermittlung. Es ist unabhängige Reflexion der Kultur. Und es gibt aus meiner Sicht gar keinen Grund, wieso man dann diesen Kulturjournalismus nicht fördern kann, wenn man gleichzeitig einem Theater Basel Geld gibt, die Kulturproduktion zu vermitteln.
Und das ist, an diesem Punkt stehen wir ein bisschen in der Diskussion im Kanton Basel-Stadt, weil die Regierung findet, dass Journalismus nicht Vermittlung ist, dass die gesetzliche Grundlage fehlt, Kulturjournalismus zu finanzieren. Ich sehe das anders, aus den genannten Gründen, aber das ist so der aktuelle Punkt, wo wir stehen. Und ich hoffe, dass wir da ein paar Schritte weiterkommen in der nächsten Zeit.
Also ich finde die Frage spannend und auch relevant, darüber zu reden, sollte, muss, kann und wenn ja, wie Kulturjournalismus spezifisch gefördert werden, wessen Aufgabe ist es und vor allem, wie es geschieht oder was ist daran geknüpft. Also würde ich jetzt mal sagen, ganz wichtig wäre dann, dass da keine Ansprüche an Inhalte oder wie über etwas, vielleicht an ungefähr was, über was der Kulturjournalismus dann reden soll, aber das Wie, das muss dann unabhängig sein und bleiben. Und da würde ich mich fragen, ob das möglich ist.
Also es gibt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Buch von Roger Derweck, das neue kleine Blaue, das Titel irgendwie Trotzdem oder so. Da gibt es eine schöne Gleichung zu dieser Frage und er sagt, dass es die Staatsferne, also das Problem, das die Politik hat, ist, den Journalismus, der soll ja unabhängig bleiben. Also wir wollen ja nicht den Journalismus staatlich fördern und dann steuern, er soll unabhängig bleiben. Und die Staatsferne, sagt er, Roger Derweck, die wird erreicht, indem wir eine allgemeingültige Förderkriterien haben, also solche, die erstens bekannt sind und immer angewendet werden, also nicht willkürlich irgendetwas gefördert wird, sondern allgemeingültige, bekannte. Die Beurteilung soll ein unabhängiges Gremium machen und die Förderkriterien sollen transparent angewendet werden. Und wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann wird nicht die Regierung oder das Parlament kommen und sagen können, das ist jetzt nicht gut, wir wollen das nicht, wir wollen das anders. Weil das Gremium, die Politik ist wie dermaßen weit weg von der Entscheidungskompetenz. Und wie das ist wie so die Konstruktion und wie das dann im Detail aussieht, wie das Modell aussieht, ich denke, da gibt's unterschiedliche Formen und Möglichkeiten und ich möchte da einfach für ein bisschen Experiment plädieren, also dass wir ausprobieren, was könnte funktionieren und da gibt's verschiedene Modelle und wir sollten das einfach tun.
Wer tut oder wie kriegen wir ne, das da?
Also
von, ich glaube, von der Seite, die es betrifft, da gibt es Ideen und da gibt es Initiativen. Aber das ist ja nur die eine Seite dann. Wir brauchen die andere, die mitmachen. Da frage ich mich dann manchmal, wie kommen wir dahin, dass dann die Stellen sich, die entscheidende Instanz, oftmals dann die Politik, sich darauf einlässt und auch von ihrer, wie soll ich sagen, Entscheidungshoheit etwas abgibt an so eine, wie du sagst und was ich sehr wichtig finde, eine unabhängige Instanz, die da mit tut in der Entscheidung, dass die Steuerung nicht von der Politik kommt. Wie geht man da vor? Außer SP wählen und SVP absetzen.
Ich glaube, da wäre es essentiell, dass für die Politik wie auch die Relevanz von Journalismus und Kulturjournalismus fassbar wird und spürbar und auch feststellbar, dass es für eine Politik und eine demokratische Gesellschaft Menschen braucht, die informiert sind, Menschen braucht, die sich kritisch mit Sachen auseinandersetzen können und die nicht nur auf einfache, populistische Inhalte anspringen und so eine einfache Antwort für alles finden und damit zufrieden sind, sondern dass es Menschen braucht, die kritisch denken, Sachen hinterfragen, reflektieren und auch aushalten können, dass eben manchmal mehrere Meinungen gleichzeitig eine Berechtigung haben und dass das okay ist. Und ich glaube, das braucht ja auch die Politik, interessierte und involvierte Menschen. Und wenn das erkannt wird, dann denke ich, könnte das eine Chance für Journalismus und eben auch Kulturjournalismus sein, Förderung zu erhalten. Aber dafür muss es zuerst wertgeschätzt werden.
Es ist aber auch der richtige Moment, gerade vor der, angesichts der Halbierungsinitiative darüber zu reden, auf jeden Fall, ob das irgendwo gut ankommt. Johannes?
Also ich möchte mich ein bisschen wären nicht als SVP-Vertreter oder dergleichen, sondern wenn man den Fokus wieder aus dem Kulturjournalismus rausnimmt, auf den allgemeinen Journalismus, glaube ich, dass halt auch gerade ländliche Gebiete oder bürgerliche oder vielleicht SVP, starke Gebiete, Landregionen, ja, die stellen ja auch fest, dass die Gemeindeversammlung medial nicht mehr reflektiert wird. Also, ich habe vor 25 Jahren beim Fricktaler Boten gearbeitet. Und das war damals schon eine Fusion aus dem Laufenburger Anzeiger und dem Fricker Tagblatt oder irgendwo so. Diese Zeitung gibt es schon lange nicht mehr, aber wir haben, sind noch an Gemeindeversammlungen gegangen und haben dort darüber berichtet, was da diskutiert wird. Und das findet ja heute nicht mehr statt. Also auch das findet nicht mehr statt. Und auch die SVP merkt in den Landregionen, dass sie Probleme hat, dass die Leute nicht mehr an die Gemeindeversammlungen kommen, dass keine Sau sich mehr interessiert, was im Dorf passiert, dass sie Gemeinden fusionieren müssen, weil sie keine GemeinderätInnen mehr finden. Also die Disruption findet statt und ich glaube nicht mal, dass Medienförderung eine Frage von links oder rechts ist, sondern es ist eine Frage von dem Demokratieverständnis an und für sich. Und ich begegne in allen politischen Lagern sehr viel Wohlwollen in Bezug auf das Verständnis des Problems. Nur bei der Lösung hapert es. Also dass man eigentlich da eigentlich wie anerkennt, ja, das Problem, das gibt es und ja, da müsste man etwas tun. Aber wenn es dann konkret wird, wird es schwierig. Und konkret schwierig nicht nur in der politischen Diskussion jetzt in einem Parlament, sondern auch bei den Medienschaffenden, bei den Medienhäusern, die natürlich befürchten, dass sie eine Unabhängigkeit verlieren, dass sie nicht mehr frei agieren können, dass ihnen die Regierung in den Inhalt reden wird, dass sie in eine Abhängigkeit kommen, die sie natürlich nicht wollen. Mhm. Und das kann ich auch verstehen.
Also, ja, also die Alternative ist ja eine andere, oder? Und die können wir in Großbritannien und in den USA gut beobachten, wo tatsächlich Leute sich einfach Neuigkeiten kaufen. So. Und das ist sind die großen Brüder von dem, was wir erleben, wenn wir TikTok-Filmchen angucken, wo die Veranstalter ihre eigene Veranstaltung toll finden.
Dann ist es einfach nur noch PR und halt keine Vermittlung. Dann hat es weniger Inhalt, weil es eigentlich einfach nur Selbstbeweihräucherung ist und Anpreisung, wie toll man ist.
Würde bedeuten, dass der Kulturjournalismus eben trotzdem seine Bedeutung hat und der Journalismus ganz generell und dass wir nicht darauf verzichten können und wenn ich das richtig verstanden habe aus deinem Votum, das sich vor allem auch auf dem Land zeigt, wo halt das Lokale ist immer wichtig im Journalismus. Das ist so. Jetzt habe ich eine Funktion noch ausgelassen. Wenn ihr nichts dagegen habt, möchte ich wieder ein bisschen zur Kulturberichterstattung zurückkommen, weil da gibt es noch ein Thema, das wir bis jetzt ausgelassen haben. Ich habe mich da wirklich freudsch verschrieben, muss ich sagen. Ich habe Kulturbestattung anstatt Kulturberichterstattung geschrieben. Das scheint mir jetzt doch ein bisschen gar pessimistisch. Aber trotzdem, die Kritik, oder das ist ja ein Teil von dem, wenn Sie sich, wie ich jung war, war das so ein Teil, mal gucken in der Zeitung, wie jetzt gestern Abend das Theaterstück, wie gestern Abend das Konzert oder vorgestern war. Und dann hat man darauf gewartet und hat das diskutiert. Wie wichtig ist das eigentlich für die Kulturtäterin? Wenn jetzt da das Stück besprochen wird, ist Hauptsache, es schreibt jemand drüber, das wäre so ein PR-Ansatz? Oder ist das ein Teil von dem Diskurs, den du vorhin angesprochen hast?
Also ich glaube, da gibt es für mich jetzt als eine Kulturtäterin, Kulturschaffende, Veranstaltende, gibt es zwei Dinge, die ich mir davon wünsche. Das eine ist natürlich ganz klar Aufmerksamkeit, damit ein Publikum, nicht um mega viel Geld zu verdienen damit, sondern um in dieser Konstellation von Zuschauenden und denjenigen, die auf der Bühne was machen. In dem Moment passiert ja auch schon eine Auseinandersetzung und passiert ein quasi, man ist im gleichen Diskurs. Das ist das eine, was ich mir natürlich wünsche, weil sonst brauche ich das ja nicht machen. Wenn das Publikum mir egal ist, so welches da ist, brauche ich das gar nicht machen. Das andere aber, was ich finde dann Kultur, die stattfindet, wichtig, spannend, interessant und diese Art möchte ich machen oder verbreiten, wenn sie nicht nur einen Selbstzweck hat. Sprich, und das ist ja auch, deswegen ist Kultur so wichtig und Kultur-Happenings, weil sie Sachen thematisieren, die wichtig sind für die Gesellschaft. Ja, also kann man festhalten, dass eine Gesellschaft braucht Kultur. Und dieser Diskurs wird weitergetragen oder angeregt dadurch, dass erstens mal jemand darüber schreibt, so da bereits schon die Auseinandersetzung und dann aber auch, dass es gelesen wird, rezipiert wird und dann vielleicht Diskussionen anstößt. Also diese zwei Punkte, die würde ich fast gleichstellen wollen, jetzt für mich persönlich in ihrer Wichtigkeit. Und das fällt natürlich beides weg, wenn da nicht drüber geschrieben wird. Wenn dann schlecht oder eine, was heißt schlecht, eine negative Kritik geschrieben wird, kann ich das als Kulturschaffende oder Erzeugerin dieses kulturellen Events blöd finden oder nicht. Mhm. Was dankbarerweise aber bleibt, ist, dass es trotzdem einen Diskurs anstoßen kann. So, und man kann negative Kritiken gut schreiben oder man kann sie schlecht schreiben.
Das Wort Diskurs ist angestoßen und wie wichtig die Kultur für die Gesellschaft ist. Jetzt, ich stelle mir immer vor, dass ein Diskurs dann entsteht, wenn viele Leute über das Gleiche diskutieren. Das heißt, würde jetzt in dem Fall bedeuten, viele Leute haben das gleiche Buch gelesen, viele Leute haben vielleicht das gleiche Theaterstück gesehen. Viele Leute wollen jetzt, ich weiß nicht, ich denke jetzt ein bisschen zurück, das Dschungelbuch von Walt Disney gesehen haben und dann kann man drüber reden. Und heutzutage haben wir das Gefühl, alles zerfließt. Alle haben irgendwie ihr eigenes Kulturprogramm. Ja.
Ja, weil es einfach ein sehr breites Kulturprogramm gibt. Also da weiß ich dann nicht, ob das so sehr steuerbar ist von einem Kulturjournalismus, so, sondern wenn es so viel gibt, dann man teilt sich zwangsläufig auf, sieht und mehr unterschiedlichere Sachen. Wenn es früher nur ein Konzert gab an dem Abend, hat man nachher über das gleiche Konzert geredet, weil man konnte ja nur dahin.
Geredet also, und geschrieben, genau. Und genau, dann so. Gibt es nämlich einen Kulturjournalismus, aber ja.
Ja, das stimmt. Es gibt vielleicht verschiedene Veranstaltungen, aber man muss schon auch sehen, die finden alle zur gleichen Zeit im gleichen Kontext statt, sind also gesellschaftlich im gleichen Kosmos verankert, in der gleichen Zeitlichkeit. Und da gibt es, auch wenn es vielleicht vereinzelte individuelle Interessen gibt, da gibt es schon auch Überschneidungen dieser Interesse. Und das überschneidet sich dann auch in der Debatte. Also man kann vielleicht verschiedene Ausstellungen sehen und das bringt dann irgendwie doch zusammen, weil das eben verwandte Themen auch sein können und das wiederum einen neuen Diskurs anregt, also dass es sich gegenseitig auch irgendwie befeuert.
Trotzdem, ich komme jetzt ein bisschen rüber wie der Ewiggestrige, aber trotzdem, ich kann mich an Zeiten erinnern, wo im Fernsehen, da war ich noch viel zu jung dazu, aber trotzdem, was weiß ich, Schriftsteller aus der Schweiz mit Politikern gesprochen haben im Schweizer Fernsehen. Und das wurde wahrgenommen als eine Debatte, eine gesellschaftliche. Ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal passiert ist. Hat jetzt die Kultur ein bisschen im gesellschaftlichen Rahmen auch in Bedeutung verloren? Da gucke ich jetzt gerade dich an, Johannes, in deiner Rolle als Politiker.
Ich glaube nicht, dass die Kultur an Bedeutung verloren hat. Ich glaube, dass die Medienhäuser die Kulturjournalismusproduktion oder die Beiträge oder die Kritiken über die Produktion an einem Theater oder in einem Konzert, dass die weniger gelesen werden, wenn man das misst an diesen Klick Statistiken. Und ich glaube, dass die Kulturberichterstattung halt sehr wertvoll ist für ein Medienhaus, für die Leserinnenbindung. Also, dass sie eine Kulturberichterstattung hat eine sehr wichtige Rolle für die Identität eines Mediums. Und es ist relevant, wie über die Kultur berichtet wird. Man kann so oder anders über Kultur berichten. Das ist genauso wichtig, wie ein Haus so oder andere Kulturproduktionen machen kann. Das hat die genau gleiche programmatorische Bedeutung und identitätsstiftende Bedeutung. Aber ich habe das Gefühl, dass die Medienhäuser sich dem nicht mehr so bewusst sind. Vielleicht auch, weil die Zeitungen heute online gelesen werden. Da wird an den Klickzahlen gemessen und nicht mehr eigentlich der Kulturteil als Beitrag zum Kulturschaffen, als Beitrag zum kulturellen Verständnis, zur Identitätsstiftung einer Gesellschaft wahrgenommen wird. Und insofern glaube ich, dass ich glaube nicht, dass die Kultur an Bedeutung verloren hat, aber die Kulturberichterstattung wird heute in einer Form gemessen, die ihr nicht zuträglich ist. Es tut ihr nicht gut, wenn man die Kulturberichterstattung misst anhand von Klicks, wenn daneben der Aufregungsjournalismus irgendwelche Unfälle oder irgendwelche Skandale produziert und dann die Kulturberichterstattung damit irgendwie in ein Verhältnis setzt. Das tut der Kultur wie auch dem Kulturjournalismus einfach nicht gut.
Aber gleichzeitig denke ich, dass auch Politikerinnen und Politiker, die schlussendlich dann entscheiden über etwas, auch über Geldvergabe an verschiedene Institutionen, halt sich auch dort informieren, wo sie können. Und wenn das halt wegfällt, danach ist es nicht mehr im Bewusstsein, sagen wir es mal so. Es betrifft ja auch unter anderem nicht nur Zeitungen, sondern auch elektronische Medien.
Da habe ich jetzt nicht so Angst, weil gerade PolitikerInnen sehr oft eingeladen werden zu Kulturveranstaltungen und sehr oft auch gut betreut werden dort. Also es ist nicht so, dass die Politik das nicht mehr mitbekommt. Da habe ich weniger Angst. Ich glaube auch nicht, dass es hier die Politik gibt und da die Kulturproduktion, sondern dass das ja eine Menge ist, also oder ein Gemenge, wenn man so will. Und ich glaube, die Medienförderung, die Förderung des Journalismus, ist halt einfach, wie gesagt, das Problem ist wie anerkannt. Und ich glaube, die Lösung ist nicht so einfach. Und es ist nicht die Politik, die einfach entscheiden kann, so, wir machen das jetzt so. Mhm. Also das haben wir erlebt im 22 mit dem Ausbau der Medienförderung. Da hatte man ein Modell. Da dachte man eigentlich doch, so könnte es irgendwie gehen, so machen wir das jetzt. Und dann, bang, die Medienbranche war nicht einverstanden, weil der eine bekommt zu wenig. Und da fand man, es war irgendwie, die Posttaxe wäre nicht mehr zeitgemäß oder weiß ich was. Und es war schlussendlich die Medienbranche, die diese Vorlage zum Absturz gebracht hatte. Also es ist nicht einfach so, dass die Politik da irgendwo jetzt ein Modell aus dem Hut zaubern kann und das dem Journalismus wie auch der Kultur überstülpen kann. Es ist halt ein gemeinsames und dieser Weg, ich sag's nochmal, der kann nur begangen werden, indem wir Versuche starten. Mal Dinge einfach tun und mal schauen, wie es rauskommt. Und uns ein bisschen annähern. Und ich vermehre mich der Position, dass man sagt, man baut jetzt diese vierte Gewalt ab, wenn man den Journalismus fördert. Er verschwindet dann. Also mir wird begegnet im Kantonsparlament Basel-Stadt, das würde man jetzt die Basler Zeitung und die BZ verstaatlichen, wenn man da irgendetwas unternehmen würde. Denn das ist ja weder die Absicht noch der Fall. Also von dem her, ich würde für Experimente plädieren und fürs Tun.
Experimente finde ich aber auch so gedanklich. Also zu sagen, eben verstaatlichen. Aber es ist doch auch, das heißt, Aufgabe eines Staates oder ich würde mir wünschen, dass ein Land, was ja auch gleichzeitig Gesellschaft ist und Staat, sich das eigentlich so ein bisschen vornimmt, zu sagen, wir haben ja auch einen Auftrag an unsere Gesellschaft, dass es ihr gut geht, dass sie vielfältig ist, dass sie wir möglichst verschiedenen Menschen gerecht werden. Und das würde doch aber dann in der Konsequenz auch heißen, dass eine grundsätzliche Förderung des Journalismus, der Medien und damit auch des Kulturjournalismus durchaus verstaatlicht sein kann, soll, darf. Also ich meine, Kulturförderung, finde ich, muss Kulturjournalismus mit einschließen eigentlich.
Ich habe ein bisschen Mühe mit dem Begriff verstaatlicht, aber grundsätzlich...
Du hast ihn eingebracht, ich habe bloß aufgenommen. Ich habe ihn versucht, ein bisschen in den Kontext zu setzen. Ich bin auch keine Marxistin, aber ich habe den verwendet, weil du ihn gebracht hast.
Also grundsätzlich bin ich einverstanden, dass der Staat sich engagieren soll, dort, wo es Handlungsbedarf gibt. Und ich habe einleitend gesagt, ich sehe Handlungsbedarf. Und von dem her finde ich das völlig legitim, dass er das tut. Ich finde auch, dass wenn wir der Kulturproduktion und der Kulturvermittlung staatliches Geld geben und uns da nicht fragen, ist die Kunst noch frei? Ist die Kunst jetzt abhängig? Ja, wird denn die Kunst vom Regierungsrat gesteuert? Das sind durchaus Fragen, die man sich stellen kann, aber man stellt sie bei 130 Millionen im Kanton Basel-Stadt nicht. Man geht davon aus, dass das so ist. Wenn es aber darum geht, eine halbe Million oder vielleicht eine Million in die Kulturberichterstattung zu investieren, dann hat man Angst vor der Unabhängigkeit oder vom Verlust der Unabhängigkeit. Und das ist etwas, das ich nicht nachvollziehen kann.
Das Stichwort Medienfreiheit ist ganz anders aufgeladen. Also die Meinungsfreiheit meine ich, ne? So.
Ja, die Kunstfreiheit ist auch aufgeladen und ist auch sehr wichtig. Ja, und die Meinungsfreiheit ist auch sehr wichtig.
Und man muss aber schon sagen, dass wenn man jetzt Museen betrachtet, die sich mit ihren Provenienzen auseinandersetzen, dass da dann die Selbstkritik ziemlich schnell auch an Grenzen stößt, wo man dann schon auch wieder fragen kann, ja, wie unabhängig ist ein Haus, das sich dann selber kritisieren muss? Und das könnte man, wenn man böse wollte, auch auf die Medienförderung dann übertragen, dass es da schon sehr klare Strukturen geben muss, die das klar regeln und auch absichern, dass da eben Kritik möglich ist und auch fundierte Kritik und die Kritik eben nicht aufhört, wenn es an die Substanz geht.
Genau, da müssen wir jetzt heute zwar nicht die Welt neu erfinden, aber ich glaube vielleicht die Medienförderung, oder?
Ob wir das heute Abend schaffen, ist natürlich auch noch
fraglich. Glaube ich nicht, aber im Vornehmen kann man sich's ja.
Aber die Geschichte mit der Unabhängigkeit, die natürlich auch Künstlerinnen und Künstler betrifft, also ich kann mich ans Beispiel erinnern von einer Berner Band namens Zürich West, die für die erste Platte Geld erhielten von der Stadt Bern und sich dann Haare raufend im Übungsraum darüber unterhalten hat, ob man das Geld jetzt annehmen dürfe, weil dann werde man ja abhängig vom Staat. Also die Geschichte wiederholt sich relativ häufig. Jetzt, ich spiele noch einmal den Ewiggestrigen heute in dieser Diskussion. Ich spiele ihn, habe ich gesagt. Ich habe einfach das Gefühl, zur Verwirrung trägt im Moment auch bei, dass wir an sich traditionelle Medien haben und andererseits irgendwie dieses Feld vom Internet, das auf eine andere Art bespielt wird. Also wohin soll man denn sich wenden, wenn man beispielsweise am Freitagabend nicht weiß, wo das Konzert ist? Wo gehe ich jetzt hin mit mir selbst? Hat sich das einfach verlagert jetzt quasi, ja?
Ja, also da würde ich jetzt nicht mehr die lokale, regionale Zeitung hervornehmen, sondern ganz klar auf ausweichen auf eben Seiten und diesen Veranstaltungskalender. Das ist, weil da, aber das bietet natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Da wiederum, finde ich, dient die Digitalisierung der Medien und Berichterstattung überhaupt. Also da profitieren, finde ich, Kulturinteressierte wie Kulturschaffende sehr, weil viel mehr abgebildet werden kann. Aber ja, ich glaube, das hat sich schon verlagert. Also das ist heute anders.
Ja, ich denke auch, man kann eben diese Kalender beiziehen, die sind toll, da kann man viel finden, aber man kann auch Instagram oder Social-Media-Kanäle nutzen, wenn man da sich eine Bubble schafft, aber dann bleibt man halt in der Bubble und kommt da vielleicht nicht raus, weil halt immer wieder dasselbe zugespielt wird. Aber ich glaube, es gibt schon sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie man sich informieren kann, wenn man das denn möchte.
Wie wäre es denn mit einem neuen Format, das quasi irgendwie online stattfindet und das uns quasi das, was wir als Feuilleton kannten früher, in dem dann wirklich auch Kultur drin war und nicht soziologische Betrachtungen vom Krieg in Russland oder das Katzenverhalten am Morgen oder ich weiß auch nicht, was da auf diesen Seiten immer auftaucht. Also ein Format, das die Funktionen, die wir angesprochen haben, zwischen Agenda, Vermittlung, Information, Kritik, also diese Filterfunktion auch,
gibt es ja, und gerade hier in der Ostschweiz, finde ich, sind wir da. Ich finde, dass so ein Format gibt es ja bei uns in der Ostschweiz, jetzt spezifisch aus dem Kanton Thurgau, ja, thurgaukultur.ch, ist mein Verständnis von, da ist all das drauf, da wird Kultur verhandelt, besprochen, in einen Diskurs eingebettet, es werden Diskurse angestoßen, es gibt Informationen, Agenda, also das, finde ich, ist tatsächlich, wenn man bei der Zukunft oder einer schlauen, guten, sinnvollen, zukünftigen Kulturberichterstattung darüber nachdenkt, dann muss man zwangsläufig ans Digitale, da landet man ja.
Formate denken, ja.
Und da, finde ich, ist das dieses Portal, das es schon gibt, das angesprochene, ein absolutes Vorreitermodell.
Genau, also ich denke auch, Thurgau Kultur ist sicher ein gutes Beispiel. Da gibt es auch den Newsletter, aber auch Seiten hat den Kulturnewsletter, der extra für diese Zwecke geschaffen wurde mit Crowdfunding, was wiederum auch zeigt, dass da schon ein Interesse auch da ist, ein solches Format zu realisieren und umzusetzen.
Und wie wäre es mit dem Überregionalen?
Das gibt es ja in dem Sinne auch von dem Kultur, der zusammenpickt und von verschiedenen Sparten aus verschiedenen Regionen die Kulturberichterstattung sammelt und immer wöchentlich einen Newsletter austeilt.
Also ich finde diese Engagements, die jetzt getätigt werden, sehr wertvoll. Also überhaupt, dass man das überhaupt tut, sehr wertvoll, damit man Erfahrungen sammeln kann, auch in der Abgrenzung zur Politik, die Unabhängigkeit bewahren kann. Funktioniert es nicht? Wo wird da gesteuert, wo wird nicht gesteuert? Wie fühlen sich JournalistInnen, wenn sie staatliches Geld empfangen und damit Journalismus machen? Wie fühlt sich das an? Ist das okay? Fühlen sie sich noch frei oder nicht? Das muss man erfahren. Ich glaube, dass man zu dieser Medienförderung, die jetzt ein bisschen thematisiert wurde, meiner Meinung nach man soll das tun, aber man soll auch versuchen, eine Journalismusförderung zu denken. Also, dass man nicht eigentlich Portale oder Medienhäuser oder Medieninstitutionen fördert, sondern halt einfach den Journalisten oder die Journalistin. Genauso wie wir das mit einem Kunstkredit auch machen. Wir können einer Künstlerin für ihr Werk oder für einen Werkbeitrag geben und sie macht Kunst und sie macht das frei. Und sie produziert etwas. Warum können wir nicht einer Journalistin Geld geben, die dann halt eine Recherche macht und diese dann an ein Medienhaus verkauft oder halt eben dort anpreist? Und so hätten wir auch eine gewisse Checks and Balances, weil wenn die Journalistin nur irgendwelchen Schrott schreiben würde oder nur staatsfreundlich schreiben würde, würde kein Medienhaus das publizieren, weil das wäre ja dann irgendwo, diese Ethik würde da irgendwo vermutlich nicht, dies nicht zulassen. Aber ich glaube, wie gesagt, ich finde diese Modelle gut und diese Experimente gut, aber die subjektorientierte Förderung, wie man das so schön nennt, die dürfte man wirklich auch denken. Und ich hätte nichts dagegen, wenn wir in Basel-Stadt 10 Leistungsvereinbarungen mit Journalistinnen treffen würden, die dann dieser Arbeit nachgehen, mal für 4 Jahre, und wir herausfinden könnten, wie sich das entwickelt, was dann passiert. Vielleicht kommt es gut, vielleicht müsste man nach 4 Jahren sagen, da kommt nichts Schlaues bei raus, aber dann hätten wir es wenigstens mal versucht.
Ich glaube, also mein Verständnis von einer sinnvollen Medienförderung würde auf jeden Fall natürlich beinhalten, dass diejenigen, die journalistisch tätig sind, damit auch gefördert werden, ganz unbedingt. Also weil die Rahmenbedingungen ja auch damit zu tun haben, wie viel Zeit, also wie gut schreibt man über etwas. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
Aber es stimmt bis jetzt alles. also die Qualität hängt natürlich auch von der Zeit ab, und Zeit ist Geld.
Ich wollte den Link kurz machen von deinem Vorschlag von eben einerseits JournalistInnen persönlich fördern und aber auch es braucht ja aber auch die Förderung der Strukturen. Das ist ja wie wenn es bringt nichts, wenn die Kulturförderung eine Künstlerin fördert, einen Werkbeitrag gibt, aber es gibt keine Räume, wo dieses Kunstwerk dann ausgestellt werden könnte. Also da finde ich das eine, damit es zum Tragen kommt, bedingt das andere.
Da bin ich mit dir einig, nur die Medienhäuser, die existieren heute. Also jetzt, ich rede von Basler Stadt, wir haben eine Basler Zeitung, wir haben eine BZ, wir haben Baschur, wir haben Prime News, wir haben Online-Reports. Also die sogenannte Medienvielfalt in Bezug auf die Titel ist gegeben. Sie fehlt einfach im Inhalt. Also sie fehlt in der Tiefe. Und ich glaube, wenn wir jetzt in Basler Stadt ein solches Modul bauen würden und sich da Journalistinnen die Zeit nehmen könnten, zu recherchieren und diese Produktionen, diese journalistischen Erzeugnisse dann einer Basler Zeitung verkaufen würden. Also die Infrastruktur eigentlich der Medien, ich rede jetzt von Basler Stadt, die ist vorhanden. Es fehlt mir da an Tiefe und an Inhalt.
Und vielleicht auch an Vielfalt. Weil Kulturjournalismus besteht ja nicht nur aus einer Form, sondern aus ganz verschiedenen. Manche lassen sich schneller erledigen als andere. Das ist einfach so, oder? Und sobald du in die Tiefe gehst, brauchst du einfach mehr Zeit. Dorthin sollte es ja. Das Format der Zukunft, an und für sich gäbe es sie alle. Das Internet ist auch ein endloser Platz, denke ich. Das ist nur die Frage, wie kommt man da drauf? Noch ein letztes möchte ich noch ansprechen. Ich habe mit ein paar Leuten geredet, natürlich im Vorfeld dieser Aufnahme. Und die haben mir gesagt, dass Newsletters sind ja schön und gut, aber wenn dann die Kaskade von Newslettern reinkommt, wenn man irgendwie einigermaßen, interessiert ist an Kultur, und dann hat man plötzlich irgendwie 30 Newsletters zum Durchackern, weil man an so vielen Institutionen beteiligt ist, dann fehlt irgendwie wiederum dieser Filter.
Ja, ich finde, das ist dem gegenüber steht, aber dass ich sagen kann, ich tue mir das in meinen Posteingang holen, was mich da aber dann auch wirklich interessiert. Also da muss ich vielleicht auch meine eigene Auswahl steuern. So. Nichts, aber gleichzeitig würde ich auch sagen, finde ich es ganz wichtig, dass es weil ein Newsletter, da muss man, ne, das ist eine Auswahl. Und ich finde es wichtig, dass würde mir wünschen, dass Kulturberichterstattung auch in den anderen, sage ich, auf dem allgemeinen Platz des Journalismus seinen Platz findet. Und nicht sagen, ja gut, das haben wir jetzt im Newsletter, die es wollen, können da lesen, das braucht es jetzt bei uns in der Zeitung nicht mehr.
Also wenn ich das richtig
verstehe, weil dann
ist rausnehmen aus dem Feuilleton-Ghetto.
Bitte?
Rausnehmen aus dem Feuilleton-Ghetto. Das ist einfach den gleichen Platz erhält wie die anderen. Habe ich jetzt das richtig verstanden oder nicht?
Ich würde einfach nicht wollen, dass es dann nur noch so in einem Kanal passiert, den ich mir aussuche. Okay. Weil es soll ja auch eben die ganze Gesellschaft irgendwie erreichen können, dass man ab und zu auch drüber stolpert.
quasi, dass Kulturjournalismus nicht nur dort stattfindet, wo man es aktiv abonniert, sondern auch eine größere Öffentlichkeit erreicht.
Wegen der gesellschaftlichen Wichtigkeit, finde ich.
Dem gibt es, glaube ich, im Moment nichts anzufügen. Das neue Format haben wir auch gefunden, dass es gibt. Kulturjournalismus, Orientierung, Kritik und Agenda. Wie lebt die Kulturszene mit der veränderten Situation und wo und wie kann sich das Publikum informieren? Darüber haben wir gesprochen im Kulturstammtisch heute. Herzlichen Dank, Rebecca Schnieder, Vera Zati und Johannes Sieber. Dank geht auch an die Militärkantine und dem Publikum, dem hier Anwesenden. Und dieser Kulturstammtisch entstand in Zusammenarbeit mit dem Kulturmagazin Seiten und der IG Kultur Ost. Mein Name ist Erik Fackung.